auf den Skiern, endlich allein. Ich hob den Blick. Da vorne, da also musste sie sein, irgendwo da draußen. Klaus Hütte. Von der letzten Bushaltestelle aus 17 Kilometer auf den Skiern, Hochsicherheitsgeheimnis. Er hatte sich die Holzhütte in Karelien für teure Euros zugelegt, unterm Siegel der Verschwiegenheit. Was sich spätestens nach der Firmenübergabe bewährte, als sich das Geschäftsgebaren seines Sohnes Che mit voller Wucht abzeichnete und er ihm nicht mehr über den Weg traute. Aber okay, Schweigegelübde für mich kein Problem, schweigen kann ich. Und Einsamkeit auch kein Problem. Ablenkungsfreie Zone. 6 Wochen hatte ich mir genehmigt, verordnet. 6 Wochen als Deadline für die Masterarbeit. Produktdesign der 70er Jahre unter besonderer Berücksichtigung der und so weiter. Die letzte Phase. Das gesamte untere Fach des Rucksacks vollgestopft mit Arbeitsmaterial und Tablet und jede Menge massig Ersatzakkus. Das große Fach voller Lebensmittel. Nur das kleine Fach für Klamotten, Waschzeug, was man so braucht in einer karelischen Holzhütte ohne Strom. Wasser aus der Quelle unterm Schnee, kein Spiegel. Aber ein Kanonenofen. Und dann hatten die Spekulationen ein Ende. Da lag sie, die Hütte. Blockhaus, wie es im Brockhaus steht. Schneeweiße Bilderbuchidylle, faszinierend. Paar 10er Meter vom vereist verschneiten See entfernt, bewacht von ein paar verneigten Bäumchen. Weiter oben der zerfledderte Waldrand, wo die Bäume nach und nach dichter zusammenrücken. Alles wunderbar weiß, verzaubert. Dagegen wirkten die Stämme, aus denen man vor Jahr und Tag das Häuschen zusammengezimmert hatte, pechschwarz. Holz fand ich auf der Tenne des Schuppens. Und dann anfeuern, schleunigst. Sofort legte dieses wohlige Knistern los. Mein erster Sieg hier am weißen Arsch der Welt. Finnland, weshalb eigentlich? Warum Karelien? Das Faszinosum der einfach gestrickten Landschaft. Rund gealterte Felsen aus Urgestein, Seen glasklar, Wälder aus locker stehenden Kiefern, Tannen, Birken, versteckt unter weißer Watte. Dieses breit und weit ausgelegte Tuch aus Einsamkeit, allein gegen den Rest der Welt. Das war nur zu schaffen, nur zu überleben, wenn man sich solche Viecher ausdachte, wie die, die sich da unten gerade durch meine Haut gruben. Krätzmilben, nervige, nervtötende Gesellen, aber wenigstens Gesellschaft. Ich konnte mit ihnen reden, wenn es drauf ankam, und es kam nicht selten drauf an. Ich wusste natürlich nicht, wer da in Wahrheit redete. Ich ahnte, dass es keine Menschenseele war. Jedenfalls keiner außerhalb meiner selbst. Aber weiß man es? Konnte man es wissen? Und dieser kleine Rest Unsicherheit, ob da nicht doch hin und wieder und wieder Milba, die Chefmilbe, die Chefchimäre meinetwegen, das Wort ergriff, der bereicherte den Realtraum des karelischen Winters um einen gemeinen Kontrapunkt. Das kleine, verwirrte Knäuel aus Fragezeichen, das versüßte mir die endlosen Tage des Alleinseins. Und dann machte ich den Fehler, den schwankenden, aber wenigstens von Zeit zu Zeit ausreichenden Internetempfang hier zu nutzen. Hatte nichts Blödsinnigeres zu tun, als Nachrichten zu streamen. Warum zum Teufel? Was wollte ich denn wissen hier draußen? Nun wirklich, JWD, was hat mich die Welt da drüben, da hinten, in weiter Ferne zu interessieren, als mich dieses Bild erschlug? Mein eigenes Bild. Die Bestien unter der Haut bohrten, scharrten, kratzten wie wahnsinnig. Livestreaming-Bildergerucke und mäßige, ziemlich mäßige Tonqualität über die Lilliput-Lautsprecher meines Tablets. Aber was ich mitbekam, hatte es in sich. Da schwadronierte tatsächlich irgendein TV-Nachrichten-Vollpfosten, irgendwas von wegen einer unerwarteten Wendung, die im Entführungsfall des Großindustriellen Klaus Listerkamp eingetreten sei. Der Entführer konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Felix Listerkamp, Student, Fachbereich Geschichte des Designs, der Großneffe des Fabrikanten. Und als riesiges Hintergrundbild mein Konterfei. Definitiv mein Konterfei in Nahaufnahme, Bildschirm füllend, man sah jeden Pickel. Und der Nachrichtendepp weiter. Von beiden fehlt weiterhin jede Spur. Die Sonderkommission der Kripo Neuss, bla bla bla. Verflucht nochmal. Mich glotzte mein eigenes Gesicht aus dem Display an, ohne jeden Zweifel. Wie durch Wolken hörte ich den Nachrichtensprecher seine Arbeit verrichten, bevor ich ihm den Hahn zudrehte. Hörte ich entschieden lieber den zwergenhaft kleinen, aber umso böswilligeren Quälgeistern in meiner Epidermis beim Kratzen zu. Diese Grabgänge, die sie da in mir anlegten, die sind es, die sie auszeichnen, die sie zur Sarkoptes Scabei machen. Auch die Bezeichnung gemeine Kretzmilbe war nicht geeignet, mich mit dem munterbeißenden Treiben da unten zu versöhnen. Versuchte mich damit über Wasser zu halten, dass ich mir sagte und immer wieder versicherte, hier sei der beste Ort auf dieser Welt, um nicht entdeckt zu werden. Und um auch noch die letzten, allerletzten Selbstzweifel auszuräumen, dass ich eine raffiniert ausgeklügelte Entführung hätte inszeniert haben können. Aber natürlich nützte es nichts. Nicht wirklich, ich war wie angefixt, logisch. Versuchte mir jedes weitere Streaming irgendwelcher Nachrichtensendungen zu verbieten, nur um das Verbot umgehen zu können. Im dritten Fall unserer heutigen Ausgabe, plapperte der Moderator von Kriminalreal, sucht Interpol diesen Mann. Und wieder mein Foto. Er gilt als dringend tatverdächtig. Alles spricht dafür, dass er seinen Großonkel Klaus Listerkamp entführt hat. Dieser, ein 69-jähriger Möbelfabrikant, meldete sich heute in einer anonym und exklusiv an unseren Sender lancierten Videobotschaft. Ich lebe noch. Wie es mir geht, sehen Sie ja. Ich bin abgeschirmt von der Welt an einem Ort, den ich nicht kenne. Ich bitte inständig alle Polizeikräfte, nicht nach meinem Aufenthaltsort zu fahnden. Überhaupt bitte ich Sie, sich sämtliche Nachforschungen und Ermittlungen zu versagen. Andernfalls ist mein Leben in akuter Gefahr. Meine Anverwandten werden in Kürze von meinen Entführern kontaktiert. Dann wurde das Video ausgeblendet und der Moderator drängte sich wieder ins Bild. Sollten Sie Felix Listerkamp in den letzten 48 Stunden gesehen haben, so nimmt jede Polizeidienststelle sachdienliche Hinweise entgegen. Kam es so amtlich wie nur möglich rüber. Kriminalreal.de, ihr mich auch. Gebt euch keine Mühe, hörte ich mich laut grinsen. In den letzten 48 Stunden hat mich keiner gesehen, garantiert nicht. Außer vielleicht das Hermelin, das des Nachts hier um die Hütte schnürte. Diese Gewissheit half mir über die ersten Schrecksekunden hinweg. Ermöglichte es mir, für ein paar Augenblicke die Tragweite dessen, was da in meine Winterhöhle gestreamt kam, nicht zu realisieren. Aber dann umso heftiger, umso entfesselter. Das Feuerwerk unter der Haut, auch unter meinem Schädeldach, fiebriges Hitzegewitter, tosender Elektronenbeschuss an der Innenseite der Stirn. Selbst wenn mich hier einstweilen keiner fand, selbst wenn ich hier sicher war vor irgendwelchen Superermittlern oder kriminal-real-fanatischen Hobbydetektiven, was würde mir blühen im wirklichen Leben? Um nicht völlig am Rad zu drehen, kratzte ich mich umständlich zwischen den Schulterblättern und erwies meinen kriechbeißenden Gästen eine kurze Reverenz. Aber so grässlich diese durch meine Unterhaut wimmelnden Wesen sein mochten, wieder mal einen Gedanken an sie zu verschwenden, hatte sich insofern gelohnt, als im Zuge dessen meine Entscheidung Gestalt angenommen hatte. Ich würde die ohnehin anstehende Skitour zum Dorfladen nutzen, um die Polizei auf den Plan zu rufen. Sollten Sie sich mit oder ohne Ihre deutschen Kollegen doch bitteschön davon überzeugen, dass ich hier in der Blockhütte nicht und nicht drüben im kleinen Schuppen mit den Holzvorräten und nicht draußen im drangenagelten Plumpsklo, dass ich nirgends einen gewissen Klaus Listerkamp versteckte. Anderntags in unchristlicher Herrgottsfrüh zog ich die Langlaufschuhe an, warf die Daunenjacke über und es klopfte. Dumpf nahm ich wahr, dass in dem kleinen Korridor zwischen Hütten- und Stubentür Schneestiefel gegeneinander geschlagen wurden, dass Sockenschritte über die Dielen näher schlurften. Dann stand er in der Tür. Hey, hallo Stumpen. Ich dachte, du bist entführt. Von dir, lachte er. Witzig, sehr witzig. Klaus, der in Rede stehende Klaus Listerkamp, mein Großonkel seines Zeichens, stand auf der Schwelle, stand bärbeißig vor mir und grinste fett. Der Sturm warf den Schnee, den alten wie den neuen, in die Luft. Mein Vater, Irrläufer in dieser weißfeindlichen Welt, blieb kurz stehen. Nur einen Augenblick. Ganz kurz die Augenschlitze einen halben Millimeter weiter öffnen. Trotzdem nichts zu sehen in dieser Mehlmilchsuppe. Aber konnte es sein, dass das Geheul des Sturms leiser geworden war, sich mehr ausdifferenzierte, dass da ein helleres Heulen hineindrängte? Ein Heulen, das einem Sturm nicht gut zu Gesichte stand, gar nicht gut, das aufhorchen ließ? Er stand und lauschte. Stand zu lange, einen Moment zu lange, viel zu lange. Stillstand bedeutete Ende, das wusste er doch. Aber er stand und lauschte so lange, bis er wusste, was das für ein zusätzliches Heulen war. Ein Heulen, das nicht dem Mond galt. Nein, das Heulen galt keinem anderen als ihm, meinem Vater selbst. Er musste weiter. Und er schaffte es, sich wieder in Bewegung zu setzen. Das unüberhörbar leiser werdende Heulen des Sturms wurde wettgemacht, mehr als wettgemacht durch dieses andere, spitzere, nervtötende Gewimmer, das sich anhörte, als stamme es von kleinen, armseligen, ewig gedissten Geschöpfen, dass man, wüsste man es nicht besser, niemals in Verbindung bringen würde mit dieser gebleckten Phalanx weißer Säbel. Mein Vater schob weiter, doch die Kräfte schwanden, darüber war nicht hinwegzutäuschen. Die Schritte kamen nicht mehr in Fahrt, waren noch langsamer geworden und kürzer. Auch wenn er sich jetzt nicht mehr so weit vorbeugen musste, auch wenn er nicht mehr Gefahr lief, jeden Moment umgeweht zu werden, bekam er kaum noch mit, dass der Widerstand, gegen den er kämpfen musste, schwächer wurde und schwächer. Dass er plötzlich wie von selbst Fahrt aufnahm. Dass es voran ging, schnell, schneller, bergab, ein gutes Stück, richtig Schwung. Er konnte stehen bleiben, musste sich nur auf den ruckelnden, buckelnden Füßen halten, während das schneidende Heulen und Knurren hinter ihm und neben ihm zu schwanken begann. Es begann ins Galoppieren zu verfallen, verstummte, um Luft zu bekommen. Als der Abwärtsschwung auslief, als es nirgends mehr bergab ging, als im Gegenteil die weitere Fahrt bedeutet hätte, sich einen, wenn auch nicht sonderlich steilen Anstieg raufzumühen, blieb der Irrläufer stehen. Er begriff, dass die Kräfte für diesen Anstieg nicht ausreichen würden. Der Sturm hüllte sich jetzt in Schweigen. Die Tannen richteten sich aus den bodentiefen Verbeugungen wieder auf. Die Birken schüttelten im Hochschnellen nach den letzten Böen die Last des neuen Schnees ab. Selbst die Krüppelkiefern buckelten sich, so gut es ging, unter den neuen Schneekappen hervor. Mein Vater stand, fuhr kein Millimeter mehr. Wohin denn auch? Wie denn auch? Immerhin, er stand wie ein Baumstamm. Okay, ein schwankender Baumstamm. Aber solange er auf zwei Beinen stand, würden die Heuler sich nicht rantrauen, würden sich gebührend auf Abstand halten. Wussten sie doch, dass die Spezies, zu der selbst diese abgehalfterte Jammergestalt gehörte, nicht zu vergleichen war mit anderen Beutetieren. Dass sie, wenn sie standen, noch nicht weitwund waren. Angeschlagen, aber nicht geschlagen. Der Irrläufer schwankte. Ich sah ihn in meiner Vorstellung dort stehen, der ganze Mann eine Beugung. Eine Verbeugung vor der Macht, den Mächten dieser harten Natur da draußen. Vor der Gewalt der Trennung von meiner Mutter, die zu überwinden ihm nicht gegeben war. Nicht mal um den Preis, den er hier bezahlte, im grauenhaften Regiment der ungestümen Kräfte. Dieser Schmerz blieb, zehrte die letzten Reserven auf, fraß die dahinsiechenden, wegsickernden Kräfte, mit denen mein Vater sich gegen den anrückenden Schlaf zu wehren versuchte. Er hatte keine Chance. Keine Chance mehr. Und als das speicheltriefende Hecheln immer näher kam, den Ring schloss und immer enger zog, als er die hochgezogenen Lefzen und die Galerie der weißen Zacken, scharf wie Eiskanten, längst erkennen konnte, als sie schließlich das Hecheln einstellten, aber nicht angriffen, partout nicht, sich immer noch auf Abstand hielten. Da kam ihm zum ersten Mal der Gedanke, das könnten Wahnbilder sein, ein Streich, Ein Streich, den ihm sein Bewusstsein spielte, einen Tanz, zu dem seine Traumfantasien aufspielten, Lug und Trug, um ihn ins Boxhorn zu jagen. Verschwinden wäre die Lösung. Zumindest kleiner machen, das müsste gehen. Hinhocken, warum nicht? Also, er ging in die Knie, um sich ins Geäst der mickrigen Krüppelkiefern zu ducken. Und da, als er auf die eigenen Füße sank, da mag er diese unglaubliche Anziehungskraft gespürt haben. Diesen tröstlichen Zuspruch der wollweichen Schneedecke. Das generöse Versprechen, ihn aufzufangen, weiß zu betten, in jungfräulicher Sauberkeit und samtener Wärme.